Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jasmin Riedel, Politikprofessorin für Politikwissenschaft, darum wollte ich sagen, an der Universität der Bundeswehr in München, heute hier bei uns im Studio in Berlin. Und das ist in diesen Tagen ja schon eine Leistung, Frau Riedel, wenn man es schafft, von München nach Berlin zu kommen bei diesen Wetterverhältnissen. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Ich hoffe, es war nicht so schwer.
Es war anspruchsvoll, aber nicht unmöglich, hierher zu kommen.
Okay, sehr gut. Heute ist Nikolaus. Hatten Sie schon was im Schuh, auch bei dieser Dienstreise?
Nein, leider nicht. Hat mir niemand was vor die Hotelzimmertür gestellt.
Ich habe was für Sie.
Ach, super, danke.
Ein kleiner Nikolaus. Schaffen wir das?
Ja, das schaffen wir.
Danke. So, da ist er. Und jetzt verrate ich auch, wo ich den her habe. Ich habe ihn geklaut von unserer Chefin vom Dienst, die heute nämlich im Homeoffice ist und deswegen.
Sie haben mir Diebesgut geschenkt, allen Ernstes.
Sozusagen. Das ist jetzt übrigens auch der Test, ob sie zuhört, dann kann sie sich natürlich gleich direkt bei mir beschweren. Aber ich habe gedacht, ja, besser die Ware gleich verteilen, und zumal sie ja, wie gesagt, am Nikolaus hier bei uns sind, den schweren Weg auf sich gemacht haben von München, aber ja auch nicht nur für uns. Sie sind auch gerade im Parlamentsarchiv.
Genau, ich war gestern im Parlamentsarchiv und bin dann aber auch gestern Nachmittag fertig geworden, musste dann kein zweites Mal heute noch hin und reise dann heute Nachmittag weiter nach Breslau.
Alles klar. Und jetzt sind Sie hier für eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Wir schauen wie immer auf die Themen des Tages. Unter anderem auch das Thema, nämlich das Ende der linken Fraktion, sage ich jetzt mal. Möglicherweise auch das Ende der Linken. Darüber können wir diskutieren. Ich sehe schon einen schwankenden Blick und einen schwankenden Kopf von Jasmin Riedel. Ich freue mich auf unser Gespräch und ich freue mich, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Schönen guten Tag. The Night von Dua Lipa, und das ist zu finden auf dem Soundtrack zum Barbie-Film. Da waren ja im Prinzip alle Namhaften drauf, die im Moment in dieser Welt Musik machen. Haben Sie den Barbie-Film gesehen, Jasmin Riedel?
Nein, habe ich noch nicht gesehen.
Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir einfach ein in weitere, wichtigere, noch entscheidendere Themen dieses Tages. Seit Mitternacht gibt es keine linke Bundestagsfraktion mehr. Man könnte auch sagen, in guter alter Anlehnung an frühere Schlachtrufe der Jusos Nikolaus des Linken aus. Die Bundestagsfraktion ist schlicht und einfach nicht mehr groß genug. Man muss ja mindestens 5% der Abgeordneten des Hauses versammeln, um eine Fraktion sein zu dürfen. Die Geschichte ist, glaube ich, weitgehend bekannt, seitdem Sarah Wagenknecht eben gemeinsam mit 9 weiteren Abgeordneten die Partei Die Linke verlassen hat und damit eben auch die Fraktion, reicht es eben einfach nicht mehr. Die Bewegung Sarah Wagenknecht also als Spaltgrund. Jasmin Riedel, als Politikwissenschaftlerin, schauen Sie auf Parteien, wie sie sich entwickeln. Das ist jetzt erstmal das Ende der Linksfraktion. Ist das dann möglicherweise auch schon die Einläutung des Endes der Linken?
Das kommt meines Erachtens ganz drauf an, wie die Linke sich jetzt vielleicht neu sortiert, neu formiert, auch programmatisch und personell auch nach innen schaut. Ich glaube, davon hängt ganz viel ab jetzt in den kommenden Wochen, Monaten. Muss nicht das Ende sein, aber es kann holprig werden. Das, denke ich, ist sicherlich ein Punkt. Und es ist wichtig meines Erachtens für die Linke, dass sie eben nicht nur so Buhmann-mäßig auf Sarah Wagenknecht und das Bündnis Sarah Wagenknecht schaut, sondern wirklich auch nach innen schaut und guckt, in welche Richtung sie sich positionieren und entwickeln möchte.
Und sie ist ja natürlich auch erstmal da, jetzt in gewisser Weise doppelt. Also wir haben dann nicht mehr Fraktionen, sondern Gruppen. Das ist sozusagen die nächste Ordnung. Das muss man wahrscheinlich einfach auch nochmal einordnen. Das bedeutet erstmal de facto, natürlich ist man noch präsent, aber mit weniger Ressourcen.
Weniger Ressourcen, also man hat eben nicht mehr den Fraktionsstatus. Das hat personelle Konsequenzen, auch sozusagen vom Mittelbau, von denjenigen, die zuarbeiten, von den Räumlichkeiten auch. Aber auch ganz konkret mit Blick auf Rederechte, Redezeiten, Ausschussvorsitz zum Beispiel auch, den sie jetzt dann auch abgeben müssen. Also es hat richtig handfeste Konsequenzen, die jetzt tatsächlich abgewickelt werden müssen.
Das, was Sie angesprochen haben, die Frage, wie entwickelt sich das jetzt? Dazu gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Wortmeldungen, auch von Dietmar Bartsch, der ja bis vor kurzem der Fraktionschef, einer der Co-Fraktionschef der Linken war, sich dann zurückgezogen hatte, jetzt einer der Chefs der linken Gruppe sein wird. Und der das so formuliert hat, auch gerade mit Blick auf die Frage, werden Sie sich jetzt eigentlich nur vor allem mit Sarah Wagenknecht beschäftigen oder was ist eigentlich die entscheidende Frage für die Restlinke.
Ignorieren ist die höchste Form der politischen Auseinandersetzung, aber darum geht es nicht. Es geht um Politik für die Menschen. Wissen Sie, der Bezugspunkt einer anderen Gruppe, und das ist eine kleine Gruppe, ich sage nochmal, ohne Landtagsabgeordnete, ohne ein Programm, ohne irgendwas. Wir werden schauen, was sich dort entwickelt. Die sind für uns nicht Maßstab. Wir wollen allerdings, darauf haben Sie zu Recht hingewiesen, wieder verstärkt in besonderer Weise ostdeutsche Interessen wahrnehmen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir etwas vernachlässigt haben.
Das sagt Dietmar Bartsch, der künftige Gruppenchef der Linken. Das ist interessant. Das klingt so ein bisschen wie zurück zu den Wurzeln, weil das war ja lange das Erfolgsmodell der PDS erst und dann eben der Linken, dass sie ja so die Interessenvertreterin der Ostdeutschen auch ganz stark war, dass sie da auch die ganz starken Wahlergebnisse hatte.
Genau, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite wurde ihr diese Rolle ja auch von der AfD auch abspenstig gemacht. Also die Ostpartei ist meines Erachtens die AfD.
Mhm. Und das ist auch nicht zu ändern? Weil ich meine, wenn wir uns das politische Konkurrenzmodell jetzt innerhalb der Linken anschauen, Sarah Wagenknecht wird da ja auch vorstoßen. Und man sieht ja schon so bei so Umfragen, die das schon mal vorwegnehmen, was wäre, wenn eine Liste Sarah Wagenknecht antreten würde, dann sieht man ja, da lässt ja auch vor allem die AfD federn.
Also mein Kollege Konstantin Wurtmann hat letztens gesagt, man muss vorsichtig sein, jetzt schon sozusagen in die Zukunft zu prognostizieren, wie da das Stimmungsbarometer sein wird oder geschweige denn Wahlausgang oder dergleichen. Müssen wir dann schauen, als erstes wahrscheinlich bei der Europawahl, Parlamentswahl. Was wir aber sehen, ist, dass es Wählerpotenzial gibt, sowohl für die Gruppe Sarah Wagenknecht als auch sozusagen mit einer stärkeren wieder zurück zu den Wurzeln Ausrichtung bei den Linken. Also Potenzial ist da. Die Frage ist aber, wer von diesen beiden Gruppen beziehungsweise Parteien das dann auch tatsächlich abrufen kann.
Und haben Sie da eine Vermutung, eine Prognose? Oder ist das auch noch offen?
Also was man sieht und wovon man zurzeit ausgehen kann, ist, dass die Gruppe Sarah Wagenknecht, die besetzt quasi so ein neues Feld im Parteienspektrum. Also wenn wir so unterscheiden zwischen zwei Dimensionen, programmatischen Dimensionen, ökonomisch rechts-links, also staatsinterventionistisch oder marktliberal, und auf der anderen Seite so diese gesellschaftspolitische Dimension, also traditionell libertär. Und da haben wir quasi ein Feld, nämlich staatsinterventionistisch und traditionell auf der gesellschaftspolitischen Achse. Und diese Kachel quasi war bisher unbesetzt. Und da geht quasi Gruppe Sarah Wagenknecht rein und da ist Musik für die drin. Mhm. Also das kann man zumindest schon mal sagen. Und da kann sie der AfD auf jeden Fall, das ist so das, wonach es gerade aussieht, Stimmen abspenstig machen. Was die Linke betrifft, finde ich es tatsächlich schwieriger zu sagen, weil da ist auch die Frage, kann sie die Wählerinnen und Wähler halten jetzt, die sie hat? Oder wandern die vielleicht auch Bündnis Sarah Wagenknecht ab? Oder gehen sie vielleicht zu der SPD? Oder gehen sie vielleicht zu den Grünen? Also es ist immer so ein bisschen die Frage nach den programmatischen Neuausrichtungen. Und ich finde es tatsächlich gerade schwierig, weil wir haben das jetzt noch nicht so griffbereit, wie die programmatische Ausrichtung sein wird bei beiden.
Ja, ich meine, wir haben am Wochenende den SPD-Parteitag, der bevorsteht, aber auch unabhängig davon, Entschuldigung, das ist schon der Winterfrosch, der hier im Hals ist, unabhängig davon, kann man ja eigentlich auch eine längere Entwicklung sehen, gerade bei der SPD, die ja ganz klar wieder in dieses klassische Sozialpolitische gegangen ist, die ja überhaupt nichts mehr zu tun hat mit dieser Hartz-IV-Agenda 2010 SPD von Gerhard Schröder, die ja damals die Linke auch überhaupt erst richtig groß gemacht hat, im Prinzip ja, genau. der Geburtsimpuls war, ja. Weil man gesagt hat, wenn die SPD so klar in die politische Mitte rückt, im Prinzip so klassische sozialdemokratische Position nicht mehr besetzt, dann ist da Platz. Jetzt kann man natürlich getrost fragen, ist überhaupt noch Platz für eine Partei links der SPD? Man könnte auch sagen, die Grünen sind ja auch sowieso schon ein bisschen dabei. Geschweige denn, ist da Platz für zwei Parteien links der SPD?
Genau, und das ist eben diese problematische oder schwierige Frage, weswegen ich mich auch so schwer tue, da jetzt so Prognosen in die Zukunft zu machen. Weil wir sehen tatsächlich eine Ausdifferenzierung vom Parteiensystem jetzt nochmal auf dieser ökonomischen Achse. Da ist jetzt links von der SPD nochmal weiter was dazugekommen. Ja? Wie viel Platz ist da, wenn wir uns die Umfragewerte für die SPD anschauen? Die sind jetzt auch nicht exorbitant fantastisch, ist eher das Gegenteil, dass man Sorge haben muss, dass sie in die Bedeutungslosigkeit rutscht. Und wohin wandern die Leute dann? Weiter nach links oder wiederum woanders hin?
Also insgesamt der Kuchen Mitte links, das Stück ist relativ klein gerade, um es zu zerteilen. Und dann bleibt natürlich noch eine Frage vielleicht zum Abschluss zu diesem Thema. Was bedeutet das dann auch für politische Mehrheiten in Parlamenten? Also das wird im Europaparlament jetzt noch nicht so direkt virulent sein, weil sich das ja alles in einem ganz großen Feld auflöst. Aber bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland wird das natürlich schon sehr interessant. Thüringen, Sachsen, Brandenburg, ist dann die Liste Wagenknecht im Prinzip ein möglicherweise natürlicher Partner für andere Parteien, natürlich gerade links der Mitte, oder eine Paria-Partei wie die AfD, wo alle einen Bogen drum machen.
Genau. Das ist nämlich eben auch das, was passieren kann. Was wir auf jeden Fall annehmen können und was sich abzeichnet, ist, dass eine zunehmende Fragmentierung vom Parteiensystem, die wir jetzt einfach nochmal bekommen werden, dass die problematisch ist für Mehrheitsverhältnisse, für Mitte-Regierungen, für Mitte-Koalitionen. Und dass sozusagen diese Stimmenabwanderung eventuell an die Ränder, einerseits rechts zur AfD, aber auch eben links, dass das verstärkt und dass das im Grunde die Mitte schwächt und das Regieren sicherlich nicht einfacher macht.
Jasmin Riedel sagt das ja heute bei uns im Deutschlandfunk, Kultur- und Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München. Wir haben beide gerade schon gemeinsam ein bisschen lachen dürfen über die Taz, die Tageszeitung, die heute mal wieder einen wunderbaren Titel hat, oder? Da ist zu lesen, neue Studie, jeder Dritte scheitert an leichten Matheaufgaben. Man denkt, ja, richtig klar, PISA-Schock. Darunter sieht man dann ein Foto von wem?
Von Teilen der Regierung, von Herrn Habeck und Herrn Scholz.
Genau, fehlt eigentlich nur Christian Lindner, ne? Ich weiß gar nicht, warum der es nicht geschafft hat. Hatten Sie kein Foto?
Wo Vielleicht kann er besser rechnen. Oder denkt es zumindest.
Ja, das wäre jetzt meine erste Frage. Kann er das?
Das weiß ich nicht, ob er das wirklich besser kann. Aber er hat zumindest eine andere Auffassung davon, wie gerechnet werden soll und wo abgezogen, minus gerechnet und wo addiert werden soll. Das ist sicherlich ganz klar. Und da wird meines Erachtens gerade ein Konflikt einfach wieder offenkundig, der seit Beginn der Regierungskoalition herrscht.
Also wir haben heute die Kabinettssitzung, die läuft jetzt seit etwa anderthalb Stunden, seit 11 Uhr. Da steht nicht das große Problem auf der Tagesordnung, das die Regierung rauf und runter beschäftigt, weil bei der Kabinettssitzung immer nur Sachen draufstehen, bei denen man sich schon einig ist und beim Haushalt ist man sich nicht einig. Und ich finde es interessant, Sie haben es gerade schon angedeutet, Ihre These zu dem Thema, dass das eigentlich so eine Art Schicksalsthema für die FDP ist, gerade diese Frage der Finanzen.
Ja, genau. Also historisch würde ich das ganz klar sagen. Also die Wahlversprechen, die sie gemacht hatte vor der letzten schwarz-gelben Koalition, die konnte sie seinerzeit schon nicht erfüllen.
Also 2009 damals.
Ja, genau. Und dann aus dem Bundestag rausgeflogen. Und das ist da schon so ein problematisches Thema. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das wiederholt sich gerade. Also wenn wir uns die Umfragewerte für die FDP anschauen, die sind alle nicht gut für die Regierungsparteien gerade, aber für die FDP, die hat das ja halbiert, ne, zum Wahlergebnis und versucht sich da, glaube ich, jetzt auch frei zu strampeln.
Wobei ja, und diese Frage kann man wahrscheinlich historisch auf die lange Bank auch legen, die Frage bei der FDP dann für mich immer ist, steht sie jetzt gerade auch so schlecht da, weil sie nicht genug von dem umsetzen kann, was sie immer vorhatte? Also idealerweise Steuersenkung, aber auf jeden Fall keine neuen Schulden, Einhaltung der Schuldenbremse, wo jetzt viele Menschen enttäuscht sagen, hey, das ist doch nicht meine FDP. Oder aber ist das Problem damals 2009 wie auch heute, dass man sagt, liebe FDP, das ist ein super Programm, das ist eine tolle Idee, aber wie sagt der Robert Habeck, wir sind umzingelt von der Wirklichkeit, die sieht anders aus, bewegt euch doch bitte. Also ich könnte dieses Grunddilemma für die FDP nicht auflösen, was eigentlich das Hauptproblem da ist.
Ja, also ich mache es mir jetzt leicht und sage so ein bisschen was von beidem, ne? Also 2009 wie auch jetzt, also sie steht ja sozusagen für eine bestimmte Finanzpolitik und für Steuererleichterungen, für sozusagen ökonomische Mittelschicht zum Beispiel und auch für die Schuldenbremse, also für so einen generationalen Ausgleich, ja, dass man nicht die späteren Generationen dann sozusagen verschuldet. Und sie
darf ich gerade mal kurz unterbrechen? Wir werden schon so mittendrin. Ich sehe gerade, Christian Lindner lungert quasi herum in unserem Senderablauf und kann, der hat sich nämlich heute Morgen den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk erklärt und hat das da einfach auch nochmal so formuliert. Ich spiele es gerade mal ein.
Ja. Die Vorschläge, die auf Steuererhöhung oder auf Aufweichen oder Umgehen der Schuldenbremse hindeuten, kann ich nur abraten. Das sind ökonomische Grundüberzeugungen in dieser Lage, aber tatsächlich waren das auch Voraussetzungen für meine Partei, die FDP, überhaupt in eine Koalition einzutreten. Wir wollen die Steuern senken und nicht erhöhen und auf der anderen Seite solide Staatsfinanzen mit rückgehenden Schuldenquoten und den Pfad sollten wir nicht verlassen.
Christian Lindner im Bayerischen Rundfunk, also das, was Sie sagen, aber er hat ja wirklich auch nochmal genau diesen Zusammenhang hergestellt, hat gesagt, das ist nicht nur das, was wir denken, mit diesem Programm sind wir auch in diese Regierung gegangen, klingt ja fast schon auch ein bisschen nach einer Sollbruchstelle, also wenn wir das nicht schaffen, dann, wie hat er gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren.
Ja genau, und diese Sollbruchstelle, die besteht meines Erachtens wirklich seit Anfang dieser Regierungskoalition und mein Eindruck ist auch, dass man versucht hat, dieses Problem, was sicherlich allen drei Koalitionären klar ist, zu umschiffen mit Geld, Geld und nochmal Geld. Und das fällt ihnen jetzt einfach auf die Füße, beispielsweise durch das Verfassungsgerichtsurteil. Und jetzt ist dieser Konflikt einfach wieder da. Es sind zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite und der FDP auf der anderen Seite in diesen ökonomischen Fragen die Grundüberzeugung einfach diametral unterschiedlich. Mhm.
Aber das heißt dann damit nicht auflösbar? Ich meine, wir kennen diese Logik aus Koalitionsregierung. Die Antwort ist Kompromiss. Oder sind die Politikansätze und Entwürfe so grundsätzlich gegensätzlich, dass sie sagen, an sich kann man da keinen Kompromiss finden, der nicht als fauler Kompromiss letztendlich von allen Seiten wahrgenommen wird?
Ja, also ich meine, man kann das Geld ja auch nicht immer weiter drucken und verteilen. Also das ist ja offenkundig nicht möglich. Ja?
Ich wollte gerade sagen, sie schütteln so ein bisschen. Naja, ich musste gerade schmunzeln. Ich glaube, in der Geschichte gab es immer mal wieder genau diese Versuche, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, wo man mit der Gelddruckmaschine versucht hat, Probleme zu lösen. Aber es ist in der Regel nicht nachhaltig.
Ja, genau. Und mein Eindruck ist eben auch, also man kann sozusagen auf die gegenwärtige Lage einmal so schauen, dass man sagt, es gibt zu viele Probleme für zu wenig Geld. Das ist meines Erachtens so ein bisschen diese Grüne- und SPD-Perspektive. Oder man sagt, wir verteilen das Geld nicht sinnvoll genug. Und das ist die FDP-Variante. Und ich stimme Ihnen zu, das Ziel von einer Regierungskoalition sollte der Kompromiss sein. Alle müssen sich so ein bisschen bewegen. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass zum einen zur Regierungsbildung man das einfach, wie ich eben gesagt habe, mit Geld umschifft hat. Und jetzt diese Haushaltsverhandlungen wirklich lange dauern und zäh sind. Insofern ist die Frage, wie gut wird es ihnen gelingen. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, sie werden eine Lösung finden, weil alle drei Parteien wollen nicht, dass diese Koalition scheitert, weil wir wissen, wie die Umfragedaten sind. Wir wissen, mit welchem Wahlergebnis sie dann aus einer neuen Bundestagswahl herausgingen. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein Interesse der drei Koalitionäre ist.
Ja, die Analyse teile ich, die teilen ja die meisten. Die Frage ist, was folgt daraus? Also was ergibt sich daraus? Wie deprimierend ist eigentlich dieses Szenario? Die bleiben eigentlich nur zusammen, weil das Ende noch schrecklicher wäre. Das ist ja dann der berühmte Schrecken ohne Ende. Könnte aber natürlich auch nochmal der Impuls sein, zu sagen, und das war ja der Anfangsimpuls dieser Ampel, dass man diese Politikentwürfe, dass man die in ihrem Besten zusammenbringt. Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt zur Halbzeit der Ampel, diese drei Parteien haben jeweils das Schlechteste in sich hervorgebracht. Die Grünen sind regulativer geworden, die SPD ist in so einer ganz klassisch keynesianischen sozialpolitischen Ausgabelogik wieder gelandet, Hauptsache Sozialprogramme, und die FDP ist im Prinzip auf diesem alten bloß keine Schulden und bloß keine Steuersenkung-Trip. Ja. Und ich meine, man hätte ja sozusagen die positiven Aspekte sich gegenseitig stärken können. Ich will es noch nicht ganz verloren geben. Man könnte natürlich in dieser Situation auch das wieder versuchen.
Ja, es könnte tatsächlich so eine Chance sein. Das ist jetzt so unser Versuch, vielleicht das auch ein bisschen optimistisch und positiv zu wenden. Würde ja auch ganz gut in die Adventszeit passen, oder?
Nikolaus,
also die Zeit der Innenkehr, wo man so nach innen schaut. Was wünsche ich mir? Was bin ich bereit dafür zu geben? Also das sind doch die Fragen, die jetzt auch gerade umtreiben.
Eben nicht, dass am Ende irgendjemand noch sagt, Nikolaus ist Ampel aus. Sieht im Moment nicht so aus. Das Kabinett tagt. Möglicherweise sind die sogar auch schon fertig mittlerweile. Was noch nicht fertig ist, die Einigung zum Bundeshaushalt. Aber wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Und ich vermute mal, nicht zum letzten Mal, aber wir beide wahrscheinlich fürs Erste nicht. Wer weiß, wenn wir uns wiedersehen. Ich hoffe, dass dann der Bundeshaushalt stehen. Jasmin Riedel von der Universität der Bundeswehr. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit bei der Klimakonferenz in Dubai und heute mal wieder den Versuch, die Dringlichkeit deutlich zu machen, jetzt durch einen Expertenbericht, Global Tipping Points Report, also der Kipppunktebericht. Damit werden bezeichnet mitunter erstmal nur kleine Veränderungen, die dann aber einen Dominoeffekt auslösen können, dessen Folgen unter Umständen nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Wir schauen uns das genauer an im Gespräch mit meinem heutigen Gast, der Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedel, und zugeschaltet aus Dubai ist mein Kollege Georg Ehring. Georg, erstmal die Frage nach Dubai. 8 Kipppunkte werden da benannt. Was denn zum Beispiel?
Das ist zum Beispiel die Warmwasserkorallenriffe, die absterben, wenn es ihnen zu warm wird. Teile des Permafrosts tauen auf, wenn es zu warm wird. Und das sorgt dann für die Freisetzung unter Umständen großer Mengen an Methan. Das Grönlandeis und das Eis im Westantarktis, also der westantarktische Eisschild, wenn die einmal weit genug geschmolzen sind, dann schmelzen die immer weiter ab. Das sorgt dann für einen Anstieg des Meeresspiegels, unter Umständen um mehrere Meter. Und die subpolare Zirkulation im Nordatlantik, das ist ein Teil des Golfstroms, die schwächt sich unter Umständen ab. Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt. Und das, so sagte Tim Lenten von der Universität Exeter bei der Vorstellung dieses Tipping Points Bericht, das könnte dazu führen, in der Folge Kaskadeneffekte auslösen. Und am Ende könnte man dann wichtige Nahrungspflanzen nicht mehr in ausreichender Menge für die Menschheit produzieren. Also das geht wirklich ans Eingemachte. Diese Kipppunkte im Klimasystem können sich dann gegenseitig selber verstärken, Dominoeffekte hervorrufen. Und Tim Lenten sagte, mit jedem IPCC-Bericht wurde die Befürchtung, ab wann das eintreten kann, heruntergesetzt. Also bei einem immer geringeren Temperaturanstieg muss man schon damit rechnen. Und jetzt sind wir bei 1,2 und da muss man sagen, jetzt geht's los.
Mhm. Jasmin Riedl, Sie haben jetzt gerade hier schon mehrfach genickt an dieser Stelle. Berichte, Studien, die letztendlich, das ist wahrscheinlich mal wieder auch die Motivation, der Motor, deutlich machen, ihr müsst was tun.
Ja, genau. Und wie es Ihr Kollege ja auch gerade deutlich gesagt hat, also es ist dringend und auch wenn jetzt sozusagen die Temperatur für diese Kipppunkte auf 1,2 nochmal runtergesetzt wird, das macht ja auch was. Und ich finde schon auch, also wenn das jetzt so aufgezählt wird, mit mir macht das in dem Moment schon was, ja, weil auf der einen Seite mag das vielleicht im regulären Alltagsgeschehen immer so ein bisschen weit weg sein mit der Klimakrise und dann gibt's auch noch die Leute, die sagen, Mensch, jetzt schneit's doch, es gibt ja gar keinen Klimawandel. Und auf der anderen Seite, wenn man es aber nochmal so deutlich gesagt bekommt, dann finde ich, also mich berührt das dann schon. Mhm. Und mich macht das schon auch nachdenklich.
Georg Ehring, wie ist das denn bei dieser Konferenz, bei der Klimakonferenz, die ja auch bei weitem nicht die erste ist und die ja auch nicht die erste ist, die Warnsignale auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mitbekommen hat? Wirkt da sowas nochmal besonders oder ist das fast schon so ein bisschen eingepreist?
Also ich glaube, dass dadurch der Druck im Kessel schon ein ganzes Stück steigt. Zum ersten Mal ist hier die Rede davon, in einem Beschluss den Ausstieg aus fossilen Energien, nicht nur Kohle, sondern auch Öl und Gas festzuschreiben. Und das in einem Land, das ja wirklich vom Öl sehr, sehr reich geworden ist. Das ist schon eine Veränderung, die man fast schon in Richtung positiven Kipppunkt sehen kann, wenn sie denn durchkommt. Es gibt Länder, die sich da nach wie vor gegen sperren. Das ist unter anderem Saudi-Arabien und Russland. Aber es gibt eine große Koalition von Staaten, zu denen auch die Staaten der Europäischen Union gehören, die fordern, dass man das jetzt auch klar benennen muss und klar nicht nur zu einer Ausbreitung erneuerbarer Energien auffordert, sondern auch zum Ausstieg aus den fossilen Energien, die uns diese Miseria im Wesentlichen eingebracht haben.
Da haben Sie es gerade schon angedeutet, ne? Es gibt diese Kipppunkte im Negativen und das ist ja auch die Klimaerzählung, wie wir sie relativ stark kennen. Ja, also wenn wir das nicht tun, passiert das und also die Negativszenarien. Aber Georg, es gibt ja auch in diesem Bericht letztendlich das Gegenbild, also positive Kipppunkte, wie wir den Klimawandel dann bekämpfen können und eben da auch ein neues Tempo reinbringen können, das man wahrscheinlich gar nicht ahnen kann im Moment. Was wären denn da Beispiele?
Also ein Beispiel ist die Entwicklung bei Elektromobilität und bei erneuerbaren Energien. Wenn Techniken reifer werden, wenn sie in größerem Maßstab eingesetzt werden, dann befruchten sie sich gegenseitig und können eine positive Wende verursachen, also positive Kaskadeneffekte in der gleichen Art, wie ich es gerade für die negative Seite geschildert habe. Also beispielsweise führte Tim Lenten auch an das Elektroauto. Das bringt, ist dabei, den Durchbruch zu bekommen und sich gegenüber dem Benzinauto komplett durchzusetzen weltweit. Das sorgt dafür, dass die Batterien besser werden und das wiederum beflügelt auch die erneuerbaren Energien, also Wind und Solar, mit den sehr niedrigen Preisen, aber dem Problem, dass es nicht immer gleichmäßig zur Verfügung steht. Wenn die Batterien besser geworden sind, werden die Speicher besser, das alles wird billiger und anschließend kommen wir in einen Zustand, wo sich fossile Energien überhaupt nicht mehr lohnen. Sowas kann relativ schnell gehen. Wer ein bisschen älter ist, hat es erlebt bei der Einführung des Handys. Das wurde anfangs belächelt und heute werden die Leute belächelt, die es keins mehr haben wollen.
Sie sind vor allem auch kleiner geworden. Wobei bei der Batterieleistung der Handys, da könnte man wahrscheinlich auch noch mal ein paar Fragen stellen, was da so passiert ist. Aber ich finde das interessant, Jasmin Riedl, weil das ja auch noch mal deutlich macht. Wir gehen natürlich bei politischer Planung ganz häufig vom Ist-Zustand aus, also die berühmte Pfadabhängigkeit, dass man so die Sprünge, die stattfinden können, ja, da auch natürlich total schlecht vorwegnehmen kann. Ne? Also technologische Innovationen, die auf einmal die Dinge so sehr verändern, dass man im Rückblick sagt, ja, wow, das hätte keiner ahnen können. Mhm.
Internet, ne? War ja auch so eine Sache.
Ja. Ich meine, wie man sehen konnte, wie beispielsweise auch die Pioniere des Computerzeitalters, Leute wie Bill Gates, totale Fehlannahmen hatten, wie viel Computer überhaupt verkauft werden können in der Welt. Ne? Und dann verselbstständigte es sich von selbst.
Ne? Ja, genau. Und ich finde jetzt auch, ich fand diesen Punkt mit den positiven Kipppunkten irgendwie ganz spannend. Also eigentlich ist es ja genau genommen nur ein neues Framing, ja. Also es ist irgendwie, wird eine positive Erzählung dann noch zu der schwierigen, problematischen Erzählung hinzugesellt. Und ich frage mich ein bisschen, was die Intention damit ist. Also ob man vielleicht versuchen möchte, damit so das Gefühl beim Einzelnen für Selbstwirksamkeit irgendwie zu stärken, dass man nicht diesen Eindruck hat, okay, wir rennen auf diese Kipppunkte, auf die negativen Kipppunkte hin, hinzu, sondern man hat tatsächlich noch mal ein bisschen was eigen und selbst in der Hand. Weil ich finde ja auch politisch wird es ja sehr unterschiedlich betrachtet. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, ich bin ja in Bayern an der Universität, da hatten wir ja Landtagswahlen und Hubert Aiwanger hat ja dann noch mal so in Frage gestellt, ob es was bringt, wenn der Einzelne auf sein Schnitzel verzichtet und da kann man ja gar nichts machen. Und ob das jetzt so der Versuch ist, auch das noch mal hervorzurufen, also Leute, setzt euch ein für Elektromobilität, überlegt euch wirklich, ob ihr noch eine Gasheizung noch braucht oder vielleicht doch eher was auf erneuerbaren Fuß. Das frage ich mich, was da die Motivation ist. Mhm.
Georg Ehring, haben Sie Antworten aus Dubai?
Ja, ich glaube schon. Also die Motivation ist in der Tat in der Klimakommunikation immer, dass man positive Aussichten zum Handeln ermutigen und negative Aussichten, die wir ja nun mal leider haben, eher lähmen. Ich habe die Äußerung mal gehört, um das zu illustrieren, Martin Luther King sagte, I have a dream. Er sagte nicht, I have a nightmare.
Georg Ehring, ich hoffe, der Traum geht weiter in Dubai, wie gesagt, etwa Halbzeit der großen Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die Georg Ehring dort für uns beobachtet und von dort berichtet. Vielen Dank für heute. Jasmin Riedel ist mein Gast heute, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München. Wir schauen auf die Themen des Tages, auf das, was passiert, was möglicherweise auch nicht passiert. Was möglicherweise nicht passiert, ist eine Einigung in Brüssel. Da ist heute der letzte Tag des sogenannten Triloges. Also das ist der Prozess, wenn EU-Kommission, Mitgliedstaaten und Europaparlament versuchen, sich zu einigen auf Gesetzesvorhaben. Und in dem Fall geht es um die Regulierung der künstlichen Intelligenz. Das ist ganz interessant insofern, als dass die EU da versprochen hatte, wir sind der erste Raum in der Welt, der hier Regeln schafft. Und jetzt klappt das möglicherweise nicht. Politischer Hintergrund, dass die beiden großen Player, Deutschland und Frankreich, weil sie nämlich große Unternehmen haben, die da jetzt eine Rolle spielen, sagen, na Moment mal, bevor das Business so richtig losgeht, wollen wir jetzt den Unternehmen schon dann so viel Fesseln anlegen. Also man könnte sagen, Frau Riedel, das ist so der klassische, das klassische Beispiel dafür, Business first, Bedenken second. Man könnte aber auch sagen, ja genau, diesen Raum braucht man erstmal bei einer neuen Technologie.
Ja, es ist, also auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, dass man versucht jetzt die Unternehmen nicht zu sehr einzuschränken, vor allen Dingen in den Bereich der Forschung und Entwicklung. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass man sich als Gesellschaft oder auch als Politik in Europa Gedanken darüber macht, wie man mit KI-Systemen umgeht. Also vor allen Dingen in dem Fall, wenn sie in der Lage sind, eigenständig zu handeln, also Agenten sind, die Entscheidungen treffen können.
Sie haben ja selbst auch schon jetzt im universitären Umfeld mit technologischen Möglichkeiten dieser Art gearbeitet. Sie hatten ein größeres Forschungsprojekt, da haben wir auch zum ersten Mal miteinander geredet, mit Blick auf den bayerischen Wahlkampf, wie da eigentlich beispielsweise in sozialen Netzwerken der Ton rauer wird, auch gerade gegenüber bestimmten Parteien, aber auch gerade gegenüber Frauen beispielsweise Aggressivität zunimmt und haben da ja auch mit im Prinzip KI gearbeitet, oder?
Ja, genau. Wir haben ein Sprachmodell trainiert, ein sogenanntes Large Language Model, also ein großes Sprachmodell. Und das ist ein vortrainiertes, konnte schon vorher was und wir haben das quasi weiter trainiert und dafür spezialisiert, dass es eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen kann, nämlich den Ton in Tweets oder Posts jetzt auf X zu klassifizieren, dahingehend, wie in diesen Posts gesprochen wird, über Parteien, über politisches Personal.
Und aus dieser Arbeit, was ist so Ihre Erfahrung? Würden Sie sagen, ja, das ist auch etwas? Also da haben wir mit einem Hilfsmittel gearbeitet, was eigentlich dringend der Regulierung bedarf, klarer Regeln.
Naja, also unser Sprachmodell hat in Anführungsstrichen für uns den Vorteil, dass es eben nicht so ein Agent ist wie das, was die EU jetzt als Hochrisiko oder als problematische oder stärker regulierbare KI bezeichnen würde, sondern das ist tatsächlich nur in dem Sinne, dass es eine konkrete Aufgabe auf Anweisung hin erfüllen kann und mehr nicht.
Also der Faktor Mensch war da einfach noch stark genug, wenn ich das mal richtig,
genau, das
ist, wenn ich's richtig verstehe.
Ja, ja, genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Insofern ist dieser Teil jetzt gar nicht so problematisch in Anführungsstrichen, aber was wir natürlich schon sehen und nicht nur wir mit unserem Sprachmodell, sondern insgesamt, wenn man KI trainiert und das knüpft jetzt dann auch wieder an diesen AI-Act an, dann ist die KI immer so gut wie die Eingabedaten, wie die Trainingsdaten, die sie bekommt. Das bedeutet eben auch, dass Diskriminierung erfolgen kann. Also so eine KI, so ein neuronales Netz kann man sich, ich sage mal so, vorstellen wie so ein kleines Kindergehirn, ja, und das wird irgendwie in kulturelles, sprachliches Umfeld hineingelassen und lernt das, was an Normen, Regeln und Werten ihm da mitgegeben wird. Und die können sehr unterschiedlich Schlagseite haben. Und das ist etwas, wo die EU natürlich auch drauf eingehen möchte.
Ja, ich meine, das ist interessant. Jeder, der sich mal ein bisschen ausprobiert mit KI, gerade auch bei diesen Kunstbildern, die entstehen, ja, bei bestimmten Begriffen hat man das Gefühl, wow, was für ein stereotypes Bild. Ja, also wie da klar klassische Klischees total nach vorne getrieben werden. Ne?
Ja, genau.
Und was aber möglicherweise zeigt, da ist der Faktor Mensch vielleicht einfach noch zu stark. Also eine wirklich kluge und weiterentwickelte künstliche Intelligenz kann sich vielleicht auch von dem Menschen in der Hinsicht emanzipieren.
Ja, das ist ja auch ein bisschen die Sorge der Singularität, ne? Das möchte man vielleicht dann auch nicht haben, ja.
Wer also, weiß, was dabei rauskommt.
Ja, aber das wissen wir halt nicht, ne? Und ich glaube, das ist etwas, was der Mensch relativ schlecht aushalten kann, sich da auf diese Art von Experimenten in der Breite einzulassen.
Es ist aber insofern interessant, also ich habe im Zuge dieser Berichterstattung auch das Schmunzeln der Amerikaner gehört, als die EU noch diesen großen Anspruch hatte. Wir wollen hier gleich schon regulieren, wo dann so die Rückmeldung kam, na, also wir machen es halt einfach erstmal und ihr reguliert halt schon. Ne? Also so der klassisch vielleicht europäische Reflex an dieser Stelle. Aber es gibt massive Kritik eben auch, beispielsweise der zuständige Minister in Deutschland ist Robert Habeck als Wirtschaftsminister. Einen offenen Brief, wo viele Menschen aus dem Kulturbereich, aber nicht nur, genau das kritisieren, weil sie eben Sorge haben. Letztendlich, ja, ist der Korridor zu breit oder sozusagen das Laissez-faire zu groß?
Mhm. Ja, ja, also die Sorge ist da und die ist im Grunde da, seitdem ChatGPT, also dieser Sprachassistent, den man da im Grunde hatte, gezeigt hat, was heutzutage mit Generative AI alles so möglich ist. Ja, das hat, glaube ich, vielen Menschen die Augen geöffnet. Gleichwohl kommen aber KI-Systeme ja eh schon auch gerade zum Beispiel im Gesundheitssystem ein, auch bei der Klassifikation zum Beispiel von Röntgen oder MRT-Daten. Meines Wissens ist auch da schon im Einsatz. Also es ist in der Breite eigentlich schon in verschiedenen Teilen in der Forschung und aber auch in der Anwendung. Und auf der anderen Seite aber innerhalb der Gesellschaft kam das jetzt einfach so hoch und dass da die Sorge da ist, dass sich das verselbstständigt, dass man vielleicht auch sogenannte Hochrisiko-KI hat, die man gar nicht möchte, also Social Scoring. Also keiner von uns möchte irgendwie einen sozialen Score darüber haben, welche Eignungen er hat und dann soll vielleicht darüber Versicherungsbeiträge, Kreditwürdigkeit und dergleichen abgebildet werden.
Wobei wir sowas natürlich auch schon in der alten analogen Welt haben. Ne?
Ja, genau. Aber da, wie Sie ja eben gesagt haben, da ist der Faktor Mensch dann nochmal stärker mit involviert. Ja?
Bei der Schufa haben so manche Leute Zweifel. Ob der überhaupt noch irgendein Mensch ist. Aber in der Tat, ja. Natürlich ist es irgendwann die Totalität der Maschine, die gar keine Kontrollinstitutionen mehr hat, es sei denn,
ja, und
wir regeln.
Es sei denn, wir regeln. Und mir kommt noch so ein anderer Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, diesen Diskurs zu führen, auch vor dem Hintergrund, dass, also mir geht es manchmal so, ich habe den Eindruck, viele denken so, wo KI draufsteht, kommt die wahre Antwort raus. Und das ist ja ganz und gar nicht so. Also Sprachassistenten halluzinieren rum, die neuronalen Netze sind in ihren Ergebnissen, haben die eine Fehlerquote und dass da auch ein Bewusstsein für geschaffen wird, dass das eben nicht alles die wahre, richtige Wahrheit ist, sondern dass da Fehler drin sind und es manchmal nicht viel Unterschied zum Würfeln ist. Also manche Sprachmodelle sind auch nicht viel besser als ein Würfel. Unseres schon. Deutlich besser.
Jasmin Riedel sagt das hier von der Universität der Bundeswehr. Heute mein Gast und morgen ist mein Gast Alena Büx, die Vorsitzende des Ethikrates und zwar im Berliner Humboldt-Forum. Das sage ich, weil ich erstens möchte, dass sie da vorbeikommen, sei es ganz real, sei es auch digital, beides ist möglich und zu beidem finden Sie Informationen auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Ich sage das aber auch, weil sich dieser Ethikrat nämlich ganz ausführlich beschäftigt hat mit der Frage, wie gehen wir eigentlich als Gesellschaft um mit künstlicher Intelligenz und ich kann mir vorstellen, dass das morgen auch eine Rolle spielen wird, wenn wir miteinander sprechen. Ich hätte noch eine Frage. Wann hatten Sie eigentlich zuletzt einen Anruf von Robert Habeck?
Den hatte ich noch nie bekommen.
Echt?
Mm-mm.
Ja, oder haben Sie ihn mal angerufen?
Nee, ich habe auch nicht die Handynummer. Aber ich glaube, er wird eh im Moment so ein bisschen fehlerhaft angerufen.
Ja. Ich muss das natürlich noch ansprechen. Robert Habeck wurde angerufen von einem Vertreter der Afrikanischen Union. Dachte er, war es aber nicht. Es waren russische Bots. Für mich ist da eigentlich die entscheidende Frage, wie kann das sein? Also man landet doch sicherlich in irgendeinem Ministerbüro erstmal. Also die werden doch sicherlich nicht auf dem Diensthandy von Robert Habeck angerufen haben, oder?
Müsste man denken, aber ganz offenbar Dinge passieren. Es ist erstaunlich und es ist in dem Fall auch wirklich erschreckend, zumal er ja offenbar auf sozusagen diesen Fake-Anruf dann auch hineingefallen sein soll. Dinge passieren.
Also ich würde sagen, lassen Sie es einfach. Man findet das natürlich irgendwo im Internet, aber wir haben auch ganz bewusst gesagt, nein, so ein Quatsch spielen wir nicht. Ist auch irgendwie,
Man muss auch keine Desinformation verbreiten.
Eben, genau. Wir haben darüber geredet. Mein Wunsch wäre einfach nur mal vielleicht so eine schöne Recherche. Wie ist das eigentlich, wenn man bei einem Minister anruft? Welche Instanzen muss man dadurch gehen? Ab wann hört der Geheimdienst mit? Alles Fragen, die wir heute nicht mehr klären können. Aber ich freue mich ganz doll über die Fragen, die wir hier miteinander geklärt haben im Gespräch mit Jasmin Riedel, schön, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Und eine Sache muss ich am Ende noch aufklären. Der Nikolaus, den Sie bekommen haben, der war nämlich nicht irgendwie etwa ein Deutschlandfunk Kultur Nikolaus, sondern eine sehr geschätzte Kollegin hatte ihn den anderen Kollegen hier heute hingestellt und sie schrieb mir gerade, ich hätte ja bitteschön meinen verschenken können und nicht den der Chefin vom Dienst. Hat sie absolut recht, meiner war bloß innerhalb von wenigen Sekunden aufgegessen, aber ich nehme es das nächste Mal mit. Schön, dass Sie da waren, vielen Dank.
Danke.